Guten Abend zusammen. Ihr seid meine Helden, die trotz der Hitze in einen noch kleineren Raum kommen, wo wir sonst schon sind, und trotzdem hierher kommt, um Gemeinschaft zu haben. Das ist toll, das ist auch für mich eine Ermutigung. Wer immer schon mal an einem Hauskreis teilnehmen wollte, das ist jetzt so ungefähr wie ein Hauskreis, ein bisschen größer, aber ungefähr würde das hinkommen. So, das immer. Nur die Kabel sind natürlich zu viel und die Schnittchen, die sind zu wenig. Aber sonst finde ich schon ziemlich ähnlich. Wie ihr wisst, wir studieren sonntags den Kolosserbrief und mittwochs sind wir im Lukas-Evangelium. Und den Kolosserbrief, den studieren wir, wie das Lukas-Evangelium, Kapitel für Kapitel. Und gehen da auch ins Detail. Wie ihr wisst, wie ihr merkt, im Kolosserbrief, da gehen wir relativ langsam vor. Der hat ja auch nur 4 Kapitel. Und da haben wir jetzt für die ersten 2 Kapitel, also für die Hälfte, haben wir 8 Sonntage gebraucht. Und wenn es so weitergeht bei dem Tempo, dann nach 16 Sonntagen sind wir fertig. Wenn man das auf Lukas Evangelium übertragen würde, dann brauchten wir 96 Mittwoche. Das wären fast 2 Jahre. Und deswegen, das ist ein Grund, warum wir im Lukas Evangelium ein bisschen zügiger vorgehen. Und der Ziel von den Mittwochabenden ist einfach so, ich meine, die Evangelien sind ja wie eine Teilbiografie vom Leben Jesu. Und da wollen wir einfach generell so einen Eindruck bekommen, über das Leben Jesu, über seine Lehre, über sein Leben, über sein Wirken. Und beides hat eine Berechtigung. Wir haben im Juli, also vor unserem Urlaub, da haben wir die ersten 31 Verse in Lukas Kapitel 12 durchgenommen und da werden wir heute weitermachen. Wir hatten uns 3 Fragen gestellt. Wir hatten uns die Frage gestellt, wie rede ich? Da ging es nämlich um das Reden. Wie lebe ich? Da ging es ums Leben, um unsere Interaktion mit anderen. Und dann, wie vertraue ich? Und schon anhand von den Überschriften könnte man erkennen, dass es im geistlichen Leben, in unserem Glaubensleben, nicht nur um theologische Weisheiten geht. Um irgendetwas, was wir im Kopf für wahr halten und sagen, ja, das ist okay, das glaube ich. Sondern im geistlichen Leben, im Glaubensleben, da geht es natürlich darum, dass wir Theologie, die Lehre von Gott, verstehen. Aber es geht auch darum, dass wir verstehen, wie kann ich das im Leben umsetzen? Was bedeutet das für mein Leben? Oder ist das nur was für meinen Kopf? Machen heute weiter, wie gesagt, mit Lukas 12, ab Vers 32. Ich möchte noch mal beten und dann geben wir einen Text. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir heute Abend hier sein können und dass wir uns um dein Wort versammeln. Herr, du bist der Mittelpunkt an diesem Abend, du bist in unserer Mitte und du bist der Mittelpunkt von unserem Reden, von unserem Verkündigen, von unserem Hören und Aufnehmen. Mögest du der Mittelpunkt sein in unserem Leben, in unserem Alltag. Herr, dass alles, was wir sagen, was wir leben, wie wir dir vertrauen, dass es dir gefällt. Und jetzt möchten wir dich bitten, Herr, nimm alles Störende aus unseren Herzen und Gedanken und mach uns frei, auf das zu hören und das zu verstehen, was du jedem von uns sagen möchtest. Amen. Wir hatten Lukas 12 abgeschlossen mit Vers 31, mit einem Vers, der uns sehr stark an die Bergpredigt erinnert hat, an Matthäus 6, Vers 33. In Lukas 12, 31 sind es fast die gleichen Worte. Da belehrt uns Jesus, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Jesus hatte über verschiedene Dinge geredet, Dinge, die wir auch brauchen, Dinge, um die wir uns leicht sorgen, essen, trinken, anziehen und so weiter. Und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Gott sorgt sich dann um euch. Gott versorgt euch dann. Und in dem Zusammenhang hatten wir letzten Monat hatten wir uns gefragt, wie vertraue ich? Wie vertraue ich dem Herrn im Alltag? Und die heutigen Verse, die wir heute durchnehmen, die ersten Verse, die wir heute durchnehmen, die hätten wir eigentlich im Juli in der letzten Lukasstunde dranhängen können. Denn inhaltlich passen die dazu. Sie passen aber auch, wenn man sie extra nimmt. Und so machen wir es heute. Wenn ich jetzt die Verse in Lukas 12, 32 bis 34 lese, dann fragt euch mal, während wir lesen, worum geht es eigentlich in diesen Versen? Lukas 12, 32 bis 34. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So, jetzt unsere Frage. Worum geht's in diesen Versen? Die Schätze im Himmel zusammen, ja? Sehr gut, sehr richtig. Noch? Keine Angst zu haben, auch sehr richtig, ja? Überlesen wir leicht, weil... Fürchte dich nicht, fängt es mit an und dann kommt all der Rest. Sonst noch was? Ja. Richtig. Die Vergänglichkeit mit allem, was hier auf der Erde ist. Wer sein Herz dran hängt, hängt sein Herz an vergängliche Dinge. Also ist schon richtig, ganz genau. Und anfangen tut es mit den Worten, wie Anna-Rose sagte, uns nicht zu fürchten. Jesus startet diesen Nachschlag zu den anderen Versen mit den Worten, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Das hatte er ja zuvor schon mal gelehrt, dass wir uns nicht fürchten sollen. In den ersten Versen von Kapitel 12 geht es darum, dass wir uns nicht fürchten sollen, Jesus zu bezeugen. Das ist eine Sache, die muss man lernen, wie man alles im Christsein lernen muss. Als ich jung war im Glauben, da fiel es mir auch nicht immer leicht, fällt mir heute noch nicht immer leicht, mit Leuten über Jesus zu sprechen, die ich überhaupt nicht kenne, die man auf der Straße trifft oder so. Praktikum der Bibelschule, wo wir in München dann auf der Straße waren, Fußgängerzone, gesungen, das ging noch, aber dann, wenn dann gesagt wurde, so Wolfgang, jetzt bist du dran, 3 Minuten Predigt, oder Leute kommen und stellen eine Frage oder machen irgendeinen Angriff, das fiel mir nicht leicht. Fällt mir heute leichter, aber auch nicht immer leicht. Wir sollen uns nicht fürchten, von Jesus zu reden. Und wir haben ja auch keinen Grund, von Jesus zu reden. Was die Leute damit machen, das ist ja deren Sache. Und dann ging es darum, nicht für dieses Leben zu leben. Das war der zweite Punkt letztes Mal. Und schließlich ging es darum, uns nicht zu sorgen um die alltäglichen Dinge, wie Essen, Trinken, Kleidung und dergleichen. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Und das müssen wir immer wieder hören. Also es gibt so viele Situationen, es gibt ja unzählige Situationen, wo man sich fürchten könnte, Sorgen, die wir uns machen, Ängste, die wir haben. Und da wollen wir einfach uns zurufen lassen von Jesus, fürchte dich nicht. Und dann hatte Vers 31 versprochen, der himmlische Vater, der sorgt sich für euch. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil der himmlische Vater sich sorgt. Und jetzt sagt uns Jesus, das fürchtet euch nicht, der Vater im Himmel hat euch sein Königreich gegeben. Aber jetzt kommen die interessanten Verse, verkauft euren Besitz und gebt den Armen Almosen. Und legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nicht heißt, dass wir alle dem Bettelorden beitreten, was heißt es dann? Wie kann Jesus das gemeint haben? Verkauft euren Besitz. Ich weiß nicht, ob irgendeiner zu Fuß gekommen ist. Oder ob wir alle mit dem Auto gekommen sind. äh, Wir alle haben Besitz. Die einen mehr, die anderen weniger. Verkauft euren Besitz. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an. Also, was sollen wir tun? Was meint Jesus? Irgendwelche Ideen? Okay, sehr, sehr gute Antwort, sehr schön formuliert. Dass Jesus nicht gesagt hat, verkauft alles, was ihr habt, oder gebt alles weg, was ihr habt, aber überseht nicht die, die in Not sind. Ja, gut. Sonst noch was? Unser Herz nicht daran zu hängen. Ja, kann man auch da drin sehen, wobei man natürlich leicht sagen kann, nee, mein Herz hängt nicht da dran, weil das Richtige ist zu sagen, und in Wirklichkeit hängt unser Herz vielleicht doch mehr dran, als wir denken. Mein Herz hängt nicht an unserem Fernseher, aber bin ich bereit, ihn aufzugeben? Und das ist nur eine kleine Sache. Ja. Sonst noch was? Die Bibel warnt natürlich vor der Gefahr des Reichtums. Die Bibel warnt vor der Liebe zum Geld. Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Aber die Bibel sagt nirgendwo, dass Reichtum Sünde ist. Oder das Geld zu besitzen oder das Besitz Sünde ist. Ich denke, die Antwort auf wie meint Jesus das, die gibt Jesus selbst, nämlich im letzten Vers von diesem Abschnitt, im Vers 34, wo er sagt, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Wenn unser Reichtum, unser Besitz, ob das jetzt so viel ist oder ob das wenig ist, ist einerlei. Wenn das unser Schatz ist, unsere Sicherheit ist, worauf wir vertrauen, warum wir ruhig schlafen können, dann müssen wir handeln. Dann müssen wir wirklich ernsthaft über diese Verse nachdenken, verkauft und gebt Almosen und sammelt euch Schätze woanders. Wenn das, was wir besitzen, unser Schatz ist. Vers 31 hat uns klar gesagt, wonach wir im Leben trachten sollen, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und Vers 33 hat klar zum Ausdruck gebracht, dass Schätze auf der Erde nicht sicher sind. Und das ist uns klar. Ich vermute mal, wenn wir alle mal ein bisschen nachdenken würden, dann könnten wir alle erzählen, dass uns irgendwann schon mal was geklaut worden ist. Aus dem Haus, aus dem Auto, aus dem Garten oder sonst wo. Sie sind nicht sicher. Da war eine Frau, die hatte jahrelang nachts ein Problem einzuschlafen. Warum? Sie hatte immer Angst, dass ein Einbrecher einsteigen würde und würde ihr Haus ausrauben. Eines Nachts hört ihr Mann ein Geräusch unten im Haus. Und er geht runter und tatsächlich, er überrascht einen Einbrecher. Sagt der Hausherr, guten Abend, ich freue mich, Sie zu sehen. Kommen Sie doch hoch und lernen Sie meine Frau kennen, die hat 10 Jahre darauf gewartet, Sie kennenzulernen. Ja, die hing an ihrem Besitz. Das war ihr Schatz. Wenn unser Schatz und unser Reichtum, wenn der im Himmel ist, nicht nur theoretisch, sondern ganz real, wenn wir sagen, ja, das, was mir wirklich was wert ist, das, wofür ich lebe, das ist im Himmel angelegt. Wenn unser Schatz im Himmel ist, dann müssen wir uns um das Irdische keine Sorgen machen. Und dann dürfen wir auch das, was wir auf der Erde haben, was der Herr uns ja schenkt, das dürfen wir auch genießen. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht. Mir fällt vom Alten Testament fallen mir ein Haufen Leute ein, die reich waren, die viel Besitz hatten. Und dieser Besitz kam durch den Herrn. Der Herr hatte sie gesegnet. Und das ist im Neuen Testament nicht unbedingt anders. Wir dürfen das, was wir besitzen, dürfen wir gerne aus der Hand Gottes, also das, was wir sagen wir so, das, was wir legal besitzen, dürfen wir gerne aus der Hand Gottes nehmen. Wenn unser Lebensinhalt und unsere Sicherheiten allerdings irdisch sind, wenn wir nur ruhig schlafen können, weil wir gegen alles abgesichert sind, weil wir Gitter vor den Fenstern haben und alle Versicherungen, die sich so anbieten und eine Alarmanlage für die Tür und alles Mögliche, dann müssen wir handeln. Auch wenn das bedeutet, dass wir loslassen müssen, weggeben müssen oder aufgeben müssen. Wir müssen darauf achten und wir müssen darauf Wert legen, dass unser Schatz, dass unser Wichtigstes nicht auf der Erde ist, sondern im Himmel. Das ist eine Sache, die muss man sich eigentlich immer wieder mal vor Augen halten. Denn manchmal dann kommt man so rein in das irdische Sicherheitsdenken, egal ob man viel oder ob man wenig hat, man kommt rein in das irdische Sicherheitsdenken, dass man sich von Zeit zu Zeit, das gut tut, von Zeit zu Zeit mal nachzuhorchen und sich zu testen und zu denken, wo liegen meine Sicherheiten? Ist wirklich das Vertrauen in den Herrn, ohne dass ich alles andere rausschmeiße aus dem Leben. Aber was ist mein Fundament? Ist der Herr oder ist was anders? Als nächstes verlegt Jesus die Betonung von der Sorge betreffs der Gegenwart, Schätze und so weiter, auf die Wachsamkeit betreffs der Zukunft. Geht es um die Zukunft. Und in den Versen 35 bis 48, die wir jetzt lesen, wollen wir uns auch fragen, was können wir aus diesen Versen mitnehmen? Was sagen uns die Verse? Wie sprechen sie uns an? Was nehmen wir für uns persönlich mit? Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt und oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und ihn und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr versäumt zu kommen, und anfängt die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn erkannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. So, waren jetzt etwas längerer Text, aber was nehmen wir hier mit? Worum geht's? Was hilft uns? Oder was spricht uns an? Was ist das große Thema in den Versen? Die Wiederkunft, genau. Und was ist der Aufruf in Bezug für uns in Bezug auf die Wiederkunft? Bereit sein, ganz genau. Bereitschaft, Wachsamkeit, den Herrn erwarten. Und wenn wir jetzt in diesen Vers, in diesen Text reinschauen, dann finden wir verschiedene Bilder, Illustrationen, die der Herr benutzt, um uns Alltagssituationen vor Augen zu stellen, die uns zeigen, wie wichtig es ist, bereit zu sein. Lass uns die mal finden. Verse 35 bis 38 ist die erste Situation, die Jesus beschreibt. Was beschreibt er da? Um welche Situation geht es in Versen 35 bis 38? Ein Hochzeitsmahl, ganz genau. Ich sage gleich noch was dazu, aber in diesem Beispiel vom Hochzeitsmahl macht der Herr den Punkt, wichtig ist, wachsam zu sein, wichtig ist, bereit zu sein. Dann haben wir den Vers 39, was haben wir da für eine Situation? Einbruch, genau, da geht es um Dieb. Wir müssen wachsam sein. Jeder muss wachsam sein für Wachsamkeit vor Dieben. Dann Vers 40 ist weniger ein Bild. Da sagt Jesus, warum er das erzählt. Wachsamkeit vor dem Kommen Jesu. Und dann Vers 42. Was ist das für eine Illustration? Vom Verwalter, genau, von einem Hausherrn, der auf eine Reise geht, der sein Haus unter die Verantwortung von einem Verwalter stellt, ganz genau. Das erste Bild, die jüdischen Hochzeiten, die wurden nachts gefeiert und dabei ging der Bräutigam zum Haus der Braut, führte die Braut dann heim zu sich, wo sein Zuhause war. Und die Diener des Bräutigams, die warteten im Heim des Bräutigams auf die Ankunft des Bräutigams mit seiner Braut und waren aber natürlich nie sicher, wann würde er kommen. Wie lange hat er sich aufgehalten im Haus der Braut und was weiß ich, wie schnell ist er gegangen? Die wussten nie, nie genau die Stunde, wann er kommen würde. Sie mussten bereit sein. Und aus dem Text geht hervor, sie mussten angemessen angezogen sein und sie mussten ihre Lampen brennen haben. Und wenn der Bräutigam dann kam und alles stimmte, dann ging man zusammen rein und dann feierte man. Jesus belehrt uns hier, dass wir bereit sein müssen und dass wir mit der Erwartung leben sollen, dass der Bräutigam bald kommt. Manche beziehen das hier auf die spätere Zeit, auf die Trübsalzeit, auf die Gläubigen der Trübsalzeit, die darauf warten, dass Jesus mit der Braut, mit der Gemeinde, entrückten Gemeinde zurückkommt. Aber wie auch immer, es ist wichtig, dass die an Jesus glauben, dass sie bereit sind für wann immer Jesus kommt. Und er sagt, keiner weiß Tag oder Stunde, wann er kommt. Bereit sein, das ist der Punkt hier. Und darum gehört zur Wachsamkeit immer wieder auch uns selbst zu prüfen, ob unser Hauptfokus noch darauf liegt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Das muss jeder, muss jeder im geistlichen Dienst und jeder, der jetzt nicht unbedingt im geistlichen, hauptamtlich, wie man so schön sagt, im geistlichen Dienst, das müssen wir alle uns immer wieder prüfen, ist unser Hauptfokus noch darauf, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Die zweite Illustration, da geht es um Wachsamkeit vor Dieben. Jesu Aussage ist, dass er kommen wird, wenn wir es nicht meinen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Dass Jesus kommen wird, wenn wir es nicht meinen. Also wir sollen doch in der Naherwartung leben, oder? Wir sollen doch, und manchmal sagen wir das, naja gut, wer weiß, ob wir heute noch nach Hause gehen. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Also sind wir doch in Erwartung. Das heißt, nicht unbedingt, wenn wir es nicht meinen. Er wird kommen, wenn wir es nicht meinen. Heißt nicht, dass wir nicht vorbereitet wären. Aber sagen wir mal so, in 4 Stunden wird wahrscheinlich jeder von uns oder fast jeder von uns wird schlafen. Und wenn wir schlafen, dann träumen wir nicht unbedingt von der Wiederkunft Jesu. Dann träumen wir von irgendwas anderem und können uns gar nicht mehr erinnern, von was. Ja, gut, wenn wir schlafen, sind wir dann bereit? Wir können auch dann bereit sein. Oder jemand anders macht meinetwegen morgen eine Fahrprüfung. Dann konzentriert sich die Person natürlich hoffentlich auf den Verkehr. Und nicht darauf, ja gut, wird Jesus jetzt in den nächsten 5 Minuten wiederkommen? Habe ich noch was von meinem Führerschein? Matthias ist heute operiert worden. Und er ist auf Station mittlerweile. Aber er hat Schmerzen. Alicia schrieb von leichten Schmerzen. Aber das war vielleicht eine Momentaufnahme, da wäre keine kleine Operation. Gut, und wir alle kennen das, wir haben Schmerzen. Und dann denken wir nicht unbedingt über die Wiederkunft Jesu nach. Heißt das, dass wir dann nicht vorbereitet sind? All das muss nicht bedeuten, dass wir nicht wachsam sein. Wir können ja nicht jede Minute in den Himmel schauen und gucken, ob die Wolken sich teilen oder ob man besonders Licht sehen oder sonst irgendwas. Aber wir können und wir sollen, wie Vers 35 sagt, angemessen gekleidet und gekleidet sein und unsere Lampen brennend haben. So, was denkt ihr, was heißt das? Wenn Jesus uns sagt, er kommt, wenn es keiner meint, aber wir sind vorbereitet, wenn wir angemessen gekleidet sind und unsere Lampen brennen. Was heißt das? Also mit Shorts heute Abend, bin ich angemessen gekleidet für die Wiederkunft Jesu? Was heißt das? Mario. Ja. Richtig. Und die Bibel nennt sogar Kleidung, die angemessen ist. Meine Lieblingsverse kommt aus dem Jesaja, wo einmal von dem besudelten Kleid die Rede ist, von dem, was uns sündig macht, und dann vom Kleid der Gerechtigkeit, was wir anziehen, die Gerechtigkeit Jesu. Wir sollen ein Leben führen, was sich von der Sünde fernhält. Und da, wo wir Sünde getan haben, sollen wir sie bekennen, sollen nicht daran festhalten, sollen sie loslassen, sollen sie bekennen. Und das bedeutet, angemessen gekleidet zu sein. Und unser Licht leuchten lassen ist natürlich, wir verstecken unseren Glauben nicht. Wir outen uns. Und das ist auch gut so. Wir sagen, dass wir zu Jesus gehören. Wir schämen uns seiner nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn wir gekleidet sind, angemessen gekleidet sind, und wenn unser Licht für Jesus brennt, dann sind wir vorbereitet. Egal, ob wir schlafen, ob wir eine Fahrschulprüfung machen, ob wir Schmerzen haben, dann sind wir vorbereitet. Gut, und dann fragt der Petrus, ob dieser Aufruf den Jüngern gilt, also den 12, die immer bei Jesus waren, oder ob der Aufruf allen geht, an alle geht. Und dann erwähnt Jesus die letzte Illustration. Da geht's um einen Hausherrn, der seine Arbeit, die anfällt und vermutlich die Bezahlung der anderen und Haus und Hof in Ordnung zu halten, einem Vorarbeiter oder einem Oberknecht oder einem besonderen Knecht in die Hand gibt. Und dann macht er eine Reise, dieser Hausherr. Und keiner weiß, wann er wiederkommt. Und jetzt hat der Hauptdiener 2 Möglichkeiten. Entweder er kann die Arbeit ernst nehmen und kann sagen, ja, vielleicht ist er nur in der Nachbarstadt und kommt morgen wieder. Ich werde dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Und er kann sich da reinknien, seine Verantwortung wahrzunehmen, oder aber er kann schludern und kann böse überrascht werden. Die beiden Möglichkeiten hat er. Denken wir mal an unsere Schultage. Die liegen bei uns allen schon lange zurück. Bei Lea nicht ganz so lange, aber bei dem Rest von uns doch, würde ich sagen, ein paar Jahrzehnte. Und wir alle kennen die Situation, wo der Lehrer irgendwann sagte zur Klasse, ich gehe mal für ein paar Minuten raus, bitte beschäftigt euch mit der und der Matheaufgabe oder der und der Leseaufgabe, füllt das Arbeitsblatt aus und wir vergleichen das dann, wenn ich wiederkomme. Dann geht er raus, macht die Tür von außen zu und die einen in der Klasse, was machen die? Die fangen sofort an zu tuscheln und zu kichern und möglicherweise rumzulaufen und Die anderen, meistens die Mädchen, die fangen ganz gewissenhaft an, ihre Arbeit zu erledigen und auf ihre Arbeitsblätter zu schreiben. Und dann geht die Tür auf und der Lehrer kommt rein. Und dann gibt es zwei Reaktionen, logischerweise. Die einen werden bestraft und die anderen werden gelobt oder belohnt oder was auch immer. Je nachdem, ob sie die Rückkehr des Lehrers erwartet haben oder nicht. Es ganz praktisch. Und so ähnlich beschreibt das Jesus hier auch. Und wir haben dann von Konsequenzen gelesen, die Verse 35 bis 38. Konsequenzen. Schaut euch das nochmal im Text an. Die Verse 35 bis 48. Da findet ihr Konsequenzen für diejenigen, die wachsam sind und mit Jesu Rückkehr gerechnet haben, und die Konsequenzen für solche, die nicht wachsam sind und denen das völlig wurscht war. Was finden wir für Konsequenzen hier? Verse 35 bis 48. Muss nicht der Reihenfolge nach sein. Ja, kannst du uns den Vers sagen? Ja, okay. Der Herr wird ihnen dienen. Richtig. Noch was? Ein Wort kommt dreimal vor. Vers 37, 38 und 43. Glückselig, ganz genau. Glückseligkeit ist vielleicht ein altes Wort. Aber ich denke, dass jeder von uns, egal ob wir es jetzt definieren können oder nicht, jeder von uns weiß, Glückseligkeit, das hört sich schon nach was Besonderem an. Das ist auch was Besonderes, das ist ein Segen Gottes. Glücklich sein, Glückseligkeit bedeutet glücklich sein, selig sein, froh sein, gesegnet sein. Das ist für die, das werden die empfangen und erfahren, die mit der Rückkehr des Herrn rechnen, die vorbereitet sind. Dann Vers 44, was finden wir für eine Konsequenz in Vers 44? Eine Belohnung, ja. Da ist eine Belohnung, der Herr gibt Verantwortung, er ehrt den, der vorbereitet war, der wachsam war, und er gibt ihm einen Dienst. Gut, dann sind wir in Vers 46. Das ist auch eine Konsequenz. Ja, sagst du, Hildegard. Kommt einem schwer über die Lippen, ne? Also, ich glaube, der Schlachter sagt entzweihauen. Die Hoffnung für alle ist ja eine Übertragung, ist ja keine genaue Übersetzung. Die sagt hart bestrafen. Gut, nehmen wir das, hart bestrafen, aber im Text steht eher was wie entzweihauen. Das ist der Lohn der Gottlosen. Das ist die nicht bereit waren, auf Jesu Wiederkunft zu wachen, sich vorzubereiten, wachsam zu sein, bereit zu sein und sich darauf zu freuen. Was lesen wir in Vers 47? Kann einer von euch sagen, ist nicht ganz so schlimm. Oder so, hört sich nicht ganz so schlimm an. Schläge erleiden. Ist ja mittlerweile in Deutschland verboten. Darf man dann nicht mal in der Kindererziehung mehr machen. Also zumindest darf man sich nicht erwischen lassen. Schläge erleiden. Egal wie das jetzt praktisch aussieht. Jesus erzählt ja eine Geschichte aus dem Leben, die hier auf der Erde geschieht. Wie es hier auf der Erde aussehen würde. Eine Illustration, wie es hier auf der Erde aussehen würde. Aber was wir sehen hier ist was Positives für die, die vorbereitet waren, die wachsam sind, die bereit sind. Und hier ist was Negatives für die, die nicht bereit waren, die geschludert haben. Wir dürfen also in der Nachfolge Jesu nicht versäumen, Jesu Worte ernst zu nehmen. Wenn wir nichts daraus lernen, aus den Versen, das sollten wir daraus lernen. Wir sollten in der Nachfolge Jesu Worte ernst nehmen. Egal, ob es auch dann, wenn es um Züchtigung geht oder um Strafe. Und andererseits möchte Jesus, er ist ja unser Retter, er ist ja unser Erlöser und das hat er ja aus Liebe gemacht. Nicht, weil er einen Auftrag hatte und den konnte er hinterher ganz neutral, check, erledigt, sondern er ist ja gekommen aus Liebe. Er hat sich selbst gegeben aus Liebe. Und von daher, er möchte, Jesus möchte ja nicht, dass wir in Furcht und Schrecken leben. Er möchte ja nicht, dass wir mit Furcht und Schrecken uns fragen, bin ich jetzt wachsam, bin ich jetzt bereit, bin ich jetzt vorbereitet und so weiter. Das möchte er nicht. Natürlich möchte er, dass wir mit Furcht und Zittern ist schon was Gutes. In Psalm 2, Vers 11 heißt es, dass der Herr möchte, dass wir ihm mit Furcht und Zittern dienen. Gut, jetzt muss man darüber nachdenken. Was bedeutet das? Er möchte, dass wir mit Furcht und Zittern ein heiliges Leben führen. Aber in dem Fall bedeutet Furcht und Zittern Ernsthaftigkeit. Bedeutet nicht Panik oder Angst. Er ist ja gekommen, damit er uns frei macht von der Angst. Er sagt ja, fürchtet euch nicht. Also wir sollen uns nicht Angst und nicht Furcht und Zittern im Sinne von Angst und Panik und bloß nichts falsch machen, sondern von einer heiligen Ernsthaftigkeit. Von einer Ernsthaftigkeit zur Kompromisslosigkeit. Ich möchte Jesus nicht nachfolgen, naja, so wie es gerade nötig ist, sondern ich möchte Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Und ich möchte darauf achten, dass ich ihm gefalle, dass ich ihm Freude mache. Da ist mein Herzensanliegen. Und dann diene ich ihm mit Furcht und Zittern. Kein Gotteskind muss zwangsweise Angst haben vor der Zukunft. Angst vor Strafe, Angst vor Verlust. Der Herr ist gekommen, um uns frei zu machen von der Angst. Nicht um uns Angst zu machen. Und das erklärt der Herr auch hier in den Versen, die wir heute Abend gelesen haben. Seid wachsam. Rechnet damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dass er vielleicht heute noch wiederkommen kann. Und dann wollen wir dementsprechend leben. Und das wird Segen sein. Wird kein Verlust sein für uns, sondern wird Segen sein. Denn das ist die Folge, dass wenn wir bereit sind, wird der Herr uns segnen. Vers 37. Mit solchen Dienern wird Jesus feiern. Und wie Anna-Rose eben sagte, er wird ihnen dienen. Stellt euch das mal vor. Jesus kommt zurück. Wir erwarten ihn. Er holt uns zu sich. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und er dient uns. Gut, wie das jetzt zu verstehen ist, es gibt verschiedene Verse, die uns da nachdenklich machen. In der Offenbarung, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wir sitzen mal im Himmel, dann werden wir nicht unser Taschentuch aus der Tasche holen und werden uns die Tränen abreiben. Die wird der Herr uns wegwischen. Er wird uns dienen. Ich glaube, die Naherwartung Jesu, einfach mit dem Gedanken zu leben, Jesus kann jederzeit wiederkommen, ist eine große Hilfe in unserem Kampf gegen Sünde. Kampf gegen Heuchelei. Kampf gegen Habgier. Kampf gegen Sorgen, von dem wir vorher gelesen haben. Und gegen allerlei Sünden. Weil wenn wir wissen, Jesus kann jederzeit kommen. Wenn ein Kleinkind weiß, die Mama kann jederzeit zur Tür reinkommen, dann wird es auch die Hand aus der Cookie-Dose tun. Wenn wir wissen, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dann möchten wir, dass er uns in einer Situation findet, wo wir freudig auf ihn warten. Eigentlich wollte ich heute mit Kapitel 12 fertig werden, aber ich wollte auf der anderen Seite auch die letzten, wie viel sind es noch, 10, 12 Verse, die wollte ich jetzt nicht durchhauen auf Gedeih und Verderben, die werden wir dann nächsten Mittwoch durchnehmen. Heute die beiden Schwerpunkte. Zuerst die Frage, wo ist unser Schatz? Sammeln und bauen wir für die Vergänglichkeit hier auf der Erde oder sammeln und bauen wir für das Reich Gottes? Und das andere Thema, da ging es um die Wachsamkeit und die Erwartung auf das Kommen Jesu. Und ich denke, wir merken, das gehört beides zusammen. Wenn wir wachsam sind und wenn wir mit dem Kommen Jesu rechnen, dann trachten wir zuerst nach Gottes Reich, dann sorgen wir uns nicht um alles Mögliche hier auf der Erde, weil wir wissen, er sorgt für uns, solange wie er noch nicht gekommen ist. Und wenn er kommt, dann sind alle Sorgen sowieso zu Ende. Ich möchte am Schluss eine Frage stellen, nicht zum Beantworten, nicht zum lauten Beantworten, sondern zum Nachdenken. Wenn du sicher wüsstest, dass Jesus in 30 Tagen kommen würde und du Rechenschaft ablegen müsstest über dein Leben, was würdest du anders machen als jetzt? Das ist eine Frage, die hat mit der Naherwartung zu tun, die sich jemand stellt vielleicht, der sagt, ich will wachsam sein, ich will bereit sein. Nochmal die Frage, wenn du sicher wüsstest, dass Jesus in 30 Tagen kommen würde und du Rechenschaft ablegen müsstest über dein Leben, was würdest du anders machen als jetzt? Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein. Es muss ja nicht, dass jedes Mal uns was einfällt, was in unserem Leben sich verändern muss. Aber es ist trotzdem eine gute Frage, die uns hilft, uns vorzubereiten für Jesu Kommen. Wir haben noch ein paar Minuten, lasst uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer irgendeinen Gedanken aus dem Text hat als Gebetsanliegen, vielleicht auch als Lob für den Herrn oder wer sonst irgendwas auf dem Herzen hat, was er loswerden möchte, der kann das jetzt in der Gebetsgemeinschaft tun und ich werde den Schluss machen. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir, dem lebendigen Gott, dem Allmächtigen, dem kein Ding zu groß oder zu klein ist, reden dürfen und dass wir, Herr, dass wir nicht auf das Ende der Welt warten, sondern dass wir auf dich warten.